Hallo, grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spirituelle Fragen des Lebens. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich darf heute an Walter Stadelmeier begrüßen. Hallo, Walter.
Ja, hallo, Veronika. Hallo miteinander.
Ja, letztes Mal habe ich ja schon mit deiner Frau eine Folge gemacht, weil ihr wart ja jetzt gerade frisch in Kirpalsager drüben. Und ja, die Martina hat mir da schon wirklich schöne Sachen erzählt. Und jetzt darf ich von dir als Arzt nochmal ganz gern hören, wie schaut es drüben momentan im Krankenhaus aus, beziehungsweise generell die Versorgung von bedürftigen Menschen, die ja, medizinische Versorgung jetzt auch brauchen. Gibt es da Neuigkeiten oder wie schaut es dort vor Ort aus momentan?
Ja gut, wir waren ja jetzt seit 4 Jahren nicht mehr dort, also es hat sich zwischenzeitlich schon einiges ja, verändert. Das, was mir am meisten gefallen hat, ist, dass sozusagen mit vielen kleinen Schritten das alles stabilisiert, ja, recht stark an den Bedürfnissen von den Patienten ausgerichtet wird. Dazwischen drin war ja Corona, hat das Krankenhaus vor große Herausforderungen gestellt. Das war das Erste, was ich einen Krankenhausverwalter in Aggerwald gefragt hat. Dann hat er mir erzählt, dass sie während der Corona-Zeit doch gar nicht mal wenig Anfragen von der Gesundheitsbehörde, vom Landkreis, vom Bezirk gekriegt haben, was bisher eigentlich nicht der Fall war. Und zwar dahingehend, die haben mitgekriegt, dass das Krankenhaus personalmäßig gut besetzt war, stabil besetzt war. Der Aggerwal hat mir erzählt, dass das durchaus auch häufig sonst der Fall war, dass einfach, ja, dass sie halt jetzt meinen Krankenschwestern, Pflegekräfte oder Ärzte auch geweigert haben, Patienten anzuschauen, aus Angst, dass sie sich selber anstecken könnten. Und ihm ist halt klar, dass, das gehört halt zu den Risiken dazu und er ist mit gutem Beispiel vorausgegangen und hat gemeint, ja, Kirpalsager Krankenhaus hat da in der Hinsicht kein Problem gehabt. Die Behörden haben am Schluss dann täglich angefragt, wie es ausschaut, ob sie irgendwas brauchen, ob sie unterstützen können und gleichzeitig aber auch immer nachgefragt, ob sie Patienten schicken können. Es war letzten Endes dann fast nichts, was an Hilfe nötig war. Aber allein, dass das mittlerweile schon so weit sind, dass sie halt fester Bestandteil der Gesundheitsversorgung in der Region sind, also das spricht schon mal Bände. Mhm. Sie spezialisieren sich ja auf Patienten, die sonst nicht oder kaum versorgt werden können, weil die Patienten halt einfach wenig haben. Das schaut mittlerweile dann auch so aus, wenn halt bei der Gesundheitsbehörde ein Fall bekannt wird, mein bedürftiger Patient, der daheim nicht versorgt werden kann, dann gibt es mittlerweile halt einen Anruf, dann wird das berichtet und dann schaut man halt im Krankenhaus, ob man helfen kann. Das kann zum Beispiel sein, ein bettlägeriger Patient, der, ja, also bei uns war er irgendwo im Altenpflegeheim untergebracht und da pendelt er halt dann zwischen Pflegeheim und Krankenhaus hin und her. Das kann halt dann im Hospital drüben dann so sei, dass der Patient faktisch dann im Krankenhaus lebt, weil es keine andere Versorgungsmöglichkeit gibt. Und wo wir jetzt dort waren, haben wir einen so einen Patienten erkennen gelernt, also der hat auch Probleme an der Niere, den haben wir dazwischen drin dann dialysieren müssen, der hat Gefäßprobleme, das heißt, dem haben wir abends das ist irgendwann einmal ein Teil vom Unterschenkel amputiert worden und naja, also ein ziemlicher armer Tropf, wo sich halt keiner drum kümmert. Der ist zum Beispiel über so eine Vermittlung von den Gesundheitsbehörden vom Bezirk ist der gekommen.
Ja.
Also man merkt, dass die Sammelarbeit halt, sei es jetzt von den Gemeinden mit dem Krankenhaus, von den Behörden mit dem Krankenhaus, dass die halt Schritt für Schritt ja halt intensiviert wird, ist natürlich dann eine Herausforderung, weil das sind halt Patienten, wo sich halt sonst keiner drum kümmert, die halt auch nichts haben, die sich jetzt keine andere Behandlung leisten können.
Weil es halt auch drüben einfach nicht die Versorgung gibt, wie es bei uns ist, wo man versichert ist und so, gell?
Ja, ich meine, Versorgung an sich gab es schon, aber du musst halt dann schauen, dass du versichert bist, das sind ja nur die wenigsten, oder du musst das dann halt aus deinem Einkommen zahlen. Und das ist halt gerade für so Wanderarbeiter oder die halt jetzt in der Landwirtschaft so als Helfer sind, ist das eigentlich nicht möglich.
Ja, weil wenn die ausfallen, dann nicht nur für einer das Einkommen ausfällt, sondern für die ganze Familie eigentlich, oder? Weil sie meistens die einzigen sind, die das Geld heimbringen.
Ja, also das ist so ist es. Und man merkt halt auch, dass das schon ein wesentlicher Teil vom Konzept ist. Also sprich, der Agarwal hat sich dann auch Zeit genommen und hat mich mal auf den aktuellen Stand gebracht, wie er das eigentlich macht, wie er aus den, ja, nicht jetzt so üppigen finanziellen Möglichkeiten das Beste rausholt. Das heißt, er überlegt sich ganz, ganz gut, mit welchen Sachen man wirklich helfen kann. Also beispielsweise, sie haben dort halt rund um die Uhrversorgung mit Allgemeinmedizin und Basisinnerer Medizin. Das ist was man mit vergleichsweise wenig finanziellem Aufwand gut machen kann. Und wenn jetzt ein Patient kommt, der mehr braucht, jetzt meine ich der akute Herzinfarkt, der kann dort nicht so gut behandelt werden, der wird halt dann weiterverwiesen ans Bezirkskrankenhaus in Navanschau. Wenn jetzt beispielsweise ein Arbeitsunfall kommt und man da OP braucht und zwar ziemlich schnell braucht, ist es genau das Gleiche. Auch das kann nicht vor Ort gemacht werden, weil man dazu halt jetzt einen Unfallchirurgen 7 Tage die Woche 24 Stunden braucht. Dann brauchst du die entsprechende Assistenz, dann brauchst du einen Anästhesisten 24/7 und. Dann sind wir gleich in einem Bereich, wo man sagen kann, ja, das ist kostenmäßig im Moment nicht zu stemmen, weil einfach auch viel zu wenig Nachfrage danach ist. Also das heißt, das daten die jetzt im Moment da gar nicht machen, sondern sie sehen da in den Bereichen, wo entsprechend großer Bedarf ist, das wird gemacht. Das macht man dann auch so, dass halt der in Anführungszeichen durchschnittliche Patient halt auch einen Teil finanziell dazu beitragen muss, was machbar ist, nicht einfach machbar ist, aber es ist machbar, was dann halt auch macht, dass die Patienten deutlich stärker, ja, mithelfen, als wenn das alles kostenlos war. Derjenige, der sich gar nichts leisten kann, was aber nötig ist, da hat der Agarwal nur Möglichkeiten, dass er da halt praktisch die Gebühren bis null runterfahren kann.
Okay.
Aber das Ziel ist im Endeffekt auch so, dass man sozusagen einen Preis kalkuliert, den sie doch eine ganze Menge leisten können. Und dass halt nicht so wahnsinnig viel dann sagen müssen, ja, ich habe überhaupt nichts und ich muss das jetzt kostenlos kriegen. Die Erfahrung zeigt auch, dass wenig Patienten kommen, die jetzt reich sind, weil sie die halt dann jetzt meinetwegen, wie soll ich sagen, ein Großkrankenhaus mit rotem Teppich und allem drum und dran leisten. Ja, und das haben wir halt auch nicht. Aber das macht nichts, dass wir das nicht haben, weil man merkt halt dann kann man sich halt auf das Notwendige konzentrieren und man merkt schon, dass die Patienten und auch die Angehörigen, dass die recht zufrieden mit der Lösung sind. Weil, ich meine, lieber hat man halt was tatsächlich Vorhandenes, irgendwie Bezahlbares, als was Ideales, was man dann eh nicht kriegt.
Du hast zuerst gesagt, Durchschnittspatient, das heißt, was hat so ein Durchschnittspatient? Bauchweh oder, weil ich glaube, ein Dialysegerät gibt es ja auch, oder? Was ich mir jetzt erinnern kann, dass ich drüben gesehen habe.
Ja, ein Dialysegerät gibt es auch. Das ist aber was man jetzt halt nicht jetzt in Riesenmengen einsetzt, weil der Patient muss ja da ja dann auch im Schnitt ein oder zweimal pro Woche für ungefähr 6 Stunden an das Gerät ran. Und ist jetzt nicht ganz so einfach, jetzt parallel dazu, wenn du das noch arbeiten musst.
Ach so, ja, klar.
Also sprich, das ist eher was, wo man halt dann sagen muss, okay, dann bist du eigentlich schon so schlecht beieinander, dass das nur ganz wenige in Anspruch nehmen. Das, was viel wichtiger ist, dass man halt so akute Infektionserkrankungen wie Lungenentzündung oder halt im Sommer Durchfall, Typhus, solche Dinge. Das sind Sachen, die halt häufig sind und wo man halt dann sozusagen Gravierendes von Harmlosen auseinanderklauen muss. Also das nennt man in Indien drüben Primary Medical Care, das ist sozusagen eine medizinische Grundversorgung. Das dann bei uns herüben, dass das hauptsächlich halt jetzt niedergelassene praktische Ärzte übernehmen oder halt jetzt ein Teil auch halt so Notfallambulanzen von Krankenhäusern, wo man dann rauskriegt, ist das was, was das bleiben muss, oder kann man das ambulant behandeln, praktisch erst einmal schauen, was nötig ist. Das ist eigentlich das Wichtigste. Mhm. Und viel von den Patienten, denen hilft mir ja schon, wenn man sagt, okay, gut, da muss das halt mal 2 Wochen lang muss das Antibiotikum schlucken und ein wenig Ruhe geben, dann geht der Lungenentzündung auch wieder weg. Und wenn es dann nach 2 Wochen noch nicht weg ist, kommst du nochmal. Also halt so klassische Arbeit wie in der Arztpraxis. Das ist so die Hauptmenge. Ist insofern ja auch verständlich, wenn man jetzt fast nichts hat, dann musst du ja tagtäglich auch in die Arbeit gehen, sonst verhungerst du ja. Also sprich, das wird das allermeiste ambulant laufen, weil es anders gar nicht machbar ist für die Patienten. Und dazu musst du halt auch als Krankenhaus und als Arzt erstmal drauf einlassen, dass du jetzt sagst, okay, ich sehe meine Aufgabe darin, dass ich halt die Dinge, die halt absolut im Krankenhaus bleiben müssen, die behalte ich dann da. Da mache ich einem Patienten auch klar, also wenn du nicht bleibst, dann stirbst. Und dann hilft es halt gar keinem mehr so. Und in anderen Fällen, wo es nicht unbedingt sein muss, wo man bei uns vielleicht mehr auf Nummer sicher geht hat und einen Patienten da abhält, dass man halt dann auch gut überlegt, kann er nicht wieder zurück in die Familie, beispielsweise dann halt aufs Kind aufpassen, damit halt der andere Partner dann arbeiten kann. Mhm. Also das sind halt so die täglichen Fragestellungen, die es da gibt, und ja, da ist halt das Krankenhaus, merkt man schon, sehr, sehr, sehr wertvoll für die Leute in der Umgebung. Das ist jetzt ja da nicht Hochleistungsmedizin und toll und spannend und alles, aber das ist für die Leute in der Umgebung halt ein ganz ein wesentlicher Teil. Und man merkt, das wird recht gern angenommen. Und das finde ich ja schon mal sehr, sehr gut, dass man Patientenbedürfnis im Mittelpunkt stellt und gleichzeitig aber halt schaut, dass die wenig haben oder die nichts haben, dass die nicht unter die Radeln kommen.
Du sagst Leute in der Umgebung. Es hat ja mal einen Ambulanzbus auch gegeben. Gibt es den immer noch?
Ja, gibt es alle noch. Also es gibt einen, der ist jetzt 20 Jahre alt. Da müssen sie außen mustern, weil der praktisch schon gar nicht mehr zulassungsfähig ist. Also da ist jetzt mittlerweile Ersatzbeschaffung gerade am Laufen. Und also da denke ich, dass man in einem Monat ist das Ding dann da, und es gibt noch ein zweites Fahrzeug, das ist mittlerweile 10 Jahre alt, das ist damals aus Schweizer Geldern ist das finanziert worden. Mhm. Und man merkt auch, dass die Versorgung außerhalb vom Krankenhaus sich wesentlich geändert hat. Früher hat man deutlich mehr Camps gemacht, das heißt, man fährt raus und also dann hat man ganz am Anfang hat man ein Fahrzeug gehabt, wie eine fahrende Praxis. Dann ist man im nächsten Schritt, ist man halt dann ausgewichen in beispielsweise Gemeindehaus oder Schulen, sowas, weil da halt unter anderem mehr Platz war und dann Sanitärinfrastruktur da war, Warteräume da waren. Mittlerweile ist es ja so, dass praktisch solche Termine nur zum Durchschauen genommen werden und alles, was behandelbar bzw. zu behandeln ist, das wird dann mitgenommen. Dazu nimmt man dann die Ambulanzbusse her. Okay. Es gibt jetzt beispielsweise, hat der Agarwal gesagt, ich glaube, 2-mal in der Woche haben sie fixe Termine in der nächsten Stadt in Rahon, dass am Busbahnhof um 9 die Ambulanz steht und um 10 die da praktisch bis um 10 wartet und da die Patienten, die zur Behandlung anstehen, mit ins Krankenhaus nimmt. Also das ist unterm Strich deutlich einfacher, als wenn man praktisch das Krankenhaus nimmt und nach draußen verlagert, weil man dann halt auch sagen kann, okay, jetzt brauchen wir ein Labor, jetzt brauchen wir eine Röntgenuntersuchung, das gibt's im Camp halt alles nicht.
Ja, verstehe.
Ja, also das hat der Agarwal von sich aus gleich mal alles erzählt und dann hat er uns auch durchs Krankenhaus geführt. Beispielsweise haben wir uns dann auch den neuen Augeneingriffsraum angeschaut, der im letzten Jahr eröffnet worden ist. Also so Geräte zum Augenausmessen und zum Untersuchen, die sind ja die letzten paar Jahre schon angeschafft worden. Also ist mittlerweile wirklich so, es ist praktisch wie eine Sprechstunde. Du kommst hin, lässt dir deine Augen anschauen, dann stellst du meinen raus, ne? Du hast eine Linsentrübung, das gehört dann operiert, dann wird das alles ausgemessen, dann, dass man schon mal die passende Kunstlinsen besorgen kann, dann wird ein OP-Termin gemacht, dann kommt man an dem Tag, da ist dann auch schon der Augenarzt aus einer großen Praxis da, der macht dann die OPs. Aber nachdem alles praktisch schon erledigt ist, muss der nur noch dir kurz erzählen, was zum Tor ist, macht dann die OP, die dauert Pi mal Daumen, naja, also von vom ersten Schnitt bis zur letzten Nase sind wir wahrscheinlich bei um die 10 Minuten. Also es geht zack, zack. Und danach bleibst du noch über Nacht im Krankenhaus und am nächsten Tag wird geschaut, dass auch alles wirklich soweit okay ist, keine Infektion und ähnliches. Die Nachversorgung macht alles das Krankenhaus wieder. Also da die Kontrolluntersuchungen später, dass das alles passt. Mhm. Also man braucht letzten Endes dann den Augenarzt von außerhalb dann nur für die OP. Okay. Und das hat halt auch den großen Vorteil, dass man eigentlich die Untersuchungen jetzt eigentlich ja 7 Tage die Woche rund um die Uhr in Anführungszeichen haben kann und nicht nur zu ganz bestimmten ausgewählten Zeiten, so wie es früher war. Mhm. Also das ist richtig gut, weil grauer Star ist ziemlich häufig und den sitzen die Patienten da in dem ländlichen Bereich gern so lang aus, bis schon bleibende Schäden halt am Sehvermögen sind. Dann kann man halt noch die getrübte Linsen noch ersetzen, aber gleichzeitig ist halt praktisch der Sehnerv hinten schon so gestört, dass das halt nicht mehr wirklich gut wird. Also da ist wichtig, dass man die frühzeitig erkennt. Da sind die paar Messgeräte wirklich Gold wert und man merkt halt einfach, das ist so das Steckenpferd vom Agarwal, das hat er gelernt, das macht er halt wahnsinnig gern.
Was, da kommt dann eigentlich für die Operation, kommt dann vom nächstgelegenen Krankenhaus dann ein Arzt für das dann da her, oder? Und das andere kann alles vor Ort gemacht werden.
Genau, so ist es. Mhm. Und also das, mittlerweile ist, glaube ich, der vierte Arzt, seit sie damit angefangen haben. Also die kommen meistens halt aus umliegenden Großstädten. Der zuvor war aus Chandigarh und der jetzige, was ich weiß, ist aus Ludhiana. Das ist so eine Stunde zum Fahren.
Mhm. Wirst du auch einteilt zum Arbeiten oder für Operation, wenn du drüben bist?
Ist mit dem indischen System schwierig, weil man da extra Zulassungsprüfung braucht. Ah, okay. Und erfahrungsgemäß, also bis erst einmal das Ganze übersetzt ist, praktisch die dortige Ärztekammer das akzeptiert hat. Also das ist wahrscheinlich so, naja, Da kann dann schon mal ein, zwei, drei Jahre können da ins Land gehen.
Okay.
Also ich bin eigentlich mehr beratend tätig. Also ich war dann auch an einem Tag im OP mit dabei. Also den bauchchirurgischen Arzt, den kenne ich jetzt auch schon lange. Mhm. Wenn wir uns gesehen haben, hat er gesagt, und, was ist, am Sonntag operiere ich, kommst? Und klar. Ja, dann auch ein wenig noch mit dem Gerät, wie man da jetzt so mittelfristig, also was wir im OP noch machen müssen, weil aktuell sind es halt hauptsächlich so mal entzündete Gallenblasen, Leistenbrüch, gynäkologische OPs, solche Dinge. Also es sind von der Hygiene her, darf man sagen, es sind Klasse 2 Eingriffe. Also das heißt, wo du jetzt nicht wahnsinnig hohe Luftreinhaltung zum Beispiel brauchst. Mhm. Und also sobald man jetzt beispielsweise an Gelenke geht oder irgendwelche meine Knieersatz macht oder Hüftprothesen, müsste man da ganz woanders hin. Also das bringt momentan unsere Räumlichkeit noch nicht. Okay. Und das steht halt jetzt so also mittelfristig auf unseren Listen ganz weit oben, dass wir ein Gebäudeteil kriegen, wo man dann halt dann auch so Lüftungsanlagen und die Filter, die dann man da alles braucht, dass man die einbauen kann, weil die brauchen ziemlich viel Platz nach oben. Also da kannst du mit so einer Raumhöhe von 2,50 Meter kommst nicht weit. Also da brauchst du nahezu 4 Meter Raumhöhe, dass das eingebaut werden kann. Und im jetzigen Bereich sind wir da deutlich zu niedrig. Deswegen muss man da dann praktisch an einen neuen Gebäudeteil denken, damit man dann halt den nächsten Schritt im OP gehen kann. Also wir können jetzt in aller Ruhe einfach schauen, wie macht man es am Gescheitern, auf eine Art und Weise, dass man sich halt mit überschaubaren Kosten, dass man sich trotzdem für die Zukunft nichts verbaut. Und das ist ja ganz angenehm, dass man sich über die Dinge halt drüben problemlos einfach zusammendrehen kann. Also man muss da irgendwie schauen, dass das praktisch auf Augenhöhe bleibt. Das ist für die Akzeptanz ganz wichtig.
Ja. Oder sind wir wahrscheinlich auch sehr auf Spendengelder angewiesen, oder?
Ja, sind wir sehr auf Spendengelder angewiesen. Wobei man schon auch merkt, wenn man jetzt praktisch so ganz konkrete Sachen macht, wie jetzt da den OP-Raum einrichten und ähnliches, das ist für beide Seiten einfacher. Also wenn ich jetzt meinetwegen für was Geld gebe und sage, meinetwegen, ja, ich gebe jetzt meinetwegen 100 Euro für die Behandlung von Bedürftigen, dann ist das nett, aber man kann sich eigentlich nicht wirklich was darunter vorstellen. Aber ich kann ja auch schlecht hergekommen sagen, naja, jetzt haben wir mal für die Herzbehandlung vom Patienten XY, die braucht er jetzt und nicht jetzt meine ich erst in 6 Wochen, dann ist er dabei schon gestorben. Also sprich, das Patientenbezogen ist schwierig, weil letzten Endes jetzt mit allem drum und dran möchten wir jetzt auch nicht wirklich im Schaufenster stehen.
Ja.
Da tut man sich halt dann mit so Dingen, wo man sagt, jetzt beispielsweise jetzt mit der Ambulanz da schauen, dass man das finanziert. Das ging erstaunlich schnell. Oder halt jetzt, wenn jetzt ein Ausbau vom Haus ansteht, im ersten Schritt jetzt meine ich erstmal das Dach drauf und die Außenwand bauen und parallel schon mal Planung machen, wie man es innen ausbaut und das dann Schritt für Schritt macht, soweit wie man es halt gerade braucht. Das denke ich, ist dann für alle Beteiligten, ja, eigentlich gut mitzugehen, weil man dann halt sieht, wie es entsteht und man kriegt halt dann auch gleich, ja, wie soll ich denn sagen, ein Beweisfoto geliefert, jetzt meine ich nach einem halben Jahr, dass das, was jetzt da versprochen worden ist, dass es wirklich gibt.
Ja.
Und, ah ja, genau, was ich vergessen habe, ist, jetzt das letzte, die letzten 1,5 Jahre, die sind jetzt hauptsächlich genutzt worden, dass halt die Infrastruktur, dass die verstärkt worden ist. Also das Krankenhaus hat jetzt beispielsweise eine verstärkte Stromleitung gekriegt, weil ja je mehr Geräte, desto mehr brauchst du an Strom. Und das muss auch ausfallsicher sein. Also vom Zentralverteiler in Kapalsager zum Krankenhaus gibt es jetzt eine richtig dicke Erdleitung. Und von der nächsten Stadt, wo das Umspannwerk liegt, nach Kapalsager Überlandleitung und das ist auch alles soweit ertüchtigt worden, damit man halt einfach nicht wegen Überlastung beispielsweise Stromausfälle hat, die dann das Aggregat wieder abdecken muss. Also im Moment ist es so, dass der Notstrom, dass der zentral kommt, also nicht direkt am Krankenhaus angesiedelt ist, weil da gibt es einen Techniker, der halt rund um die Uhr da ist, der zum Beispiel Wasserpumpen bedient und ähnliches und der schaltet gleichzeitig das Notstromaggregat ein, beziehungsweise der merkt, wenn es nicht automatisch einschaltet, so muss ich sagen. Aber für das, was momentan da wird, reicht das aus, dass man momentan noch nicht ein extra Aggregat braucht mit automatischer Aufschaltung und allem drum und dran und Batteriepuffer, was dann praktisch, ja, das ist auch nochmal ein Riesenbrocken, was dann notwendig war. Aber durch das, dass man halt keine Notfallchirurgie hat, sondern das Ganze unterm Tag passiert und die meisten Geräte sowieso mit einem Akku gepuffert sind, ist das okay und macht das kein zusätzliches Risiko. Das alles im Kopf zu haben, ist bemerkenswert, dass das der Krankenhausverwalter wirklich hat. Also es ist bei uns herüben, würde ich mal sagen, war das sehr, sehr selten. Da hat man sich halt auf seine Technikleit verlassen. Aber in dem Fall ist es so, dass der Agarwal das alles im Kopf hat und dann auch einem erklären kann, und deswegen halt auch Prioritäten setzt, was jetzt wichtig ist.
Ja, das ist schon ja, ganz anders arbeiten, als wir bei uns herüben.
Ja, er hat dann auch gesagt, also dass halt das Krankenhaus halt auch den Werten von dem Platz stark verpflichtet fühlt. Also das heißt halt einfach auch, dass praktisch halt der nächstenliebe Aspekt wichtig ist. Und jetzt halt nicht sozusagen halt hauptsächlich das Geld verdienen. Eigentlich muss er aber vom Verwaltungschef erwarten, dass der schaut, dass die Finanzen passen. Mhm. Aber wenn der gleichzeitig sagt, naja, das ist jetzt nicht der Zweck, sondern der Zweck ist praktisch jetzt einfach die Bedürftigen zu helfen, das ist schon mal sehr, sehr wohltuend zu hören. Und wenn man dann sieht, dass es nicht nur gerettet ist, sondern auch da wird, ist es wirklich fein.
Da schließt sich jetzt der Kreis, weil ich gerade sagen wollte, es ist ja ein Podcast Spirituelle Fragen des Lebens und was hat jetzt ein Krankenhaus mit Spiritualität zum tun? Und da liegt jetzt eigentlich genau die Antwort drinnen, das ist der Dienst am Nächsten eigentlich, gell?
Ja, ich meine, also wenn man jetzt hergeht und sagt, jetzt von der Theorie her, dann gibt es ja ein paar so Werte, wie der Mensch sein soll. Und da gehört halt Nächstenliebe dazu. Wenn man jetzt dann denkt, okay, die Basis ist, wir sind alle Brüder und Schwestern, wie heißt es so schön, unter der Vaterschaft Gottes, und deswegen sollen wir uns alle gern haben, dann ist das vom Gedanken her wirklich schön, aber man muss es ja in der Praxis erleben können. Mhm. Und das sind halt so Dinge, wie jetzt, wenn man konkret was tut und jetzt das nicht so macht, weil man möchte jetzt gelobt werden oder man möchte jetzt da dafür selber sich gut fühlen, sondern halt einfach, weil es einem Anliegen ist, das ist halt, ja, das ist eigentlich die Grundlage von der Medizin, wie es halt ganz, ganz, ganz früher war. Und ja, was halt heutzutage gerne mal durch andere Aspekte zudeckt wird. Also insofern finde ich es richtig, richtig gut, dass man sagt, dass es in der Praxis funktioniert und nicht einfach nur ja ein theoretisches Hirngespinst ist.
Ja.
Weil es tut allen, die dann auch so arbeiten können, gut, wenn man aus dem Hamsterrad rauskommt, weil es macht halt einfach, naja, in Anführungszeichen, mehr Frieden im Herzen. Und das ist ja was man ja gern eigentlich hat, und aber was gar nicht so leicht zum Kriegen ist.
Das ist schön. Frieden im Herzen, das ist schön. Das ist eine schöne Aussage, weil es stimmt, das möchte jeder.
Was ich gut finde, ist, du brauchst über so Sachen drüben, du hörst erst einmal nichts, sondern du gehst erstmal als Patient eine. Dann merkst du also, viele wollen einfach nur gesund werden. Aber manche andere, die merken, irgendwas ist da und die fragen halt dann nach. Und wenn man dann praktisch, wenn man jetzt nicht plakativ hergehen muss und sagen muss, du pass auf, ich bin ein spiritueller Mensch und man erkennt es, ich mache jetzt da Nächstenliebe, hast das vielleicht schon gemerkt. Sondern wenn es andersrum geht, wenn das praktisch einfach für uns selbstverständlich ist, dass man es eigentlich gar nicht mehr selber bemerkt.
Mhm.
Und wenn das dazu führt, dass dann vielleicht der eine oder andere jetzt ein bisschen Nachdenker kommt, also finde ich viel, viel besser, als wenn man jetzt da, ja, jetzt meinetwegen wir Versicherungsvertreter da irgendwas erzählen muss und letzten Endes dann vielleicht, wenn ein anderer draufschaut und man dann sagt, naja, und was tust du jetzt dann? Mhm. Also das soll ja eigentlich Hand in Hand gehen.
Mhm.
Und da muss ich sagen, also sehe ich schon als gutes Beispiel, wie sowas funktionieren kann. Also, dass das einfach nicht ein Spagat ist, wo es uns reißt. Man sagen kann, okay, naja, man muss ja jetzt irgendwie seinem Beruf ja auch nachgehen und die Herausforderungen, denen halt auch genügen. Sonst ist man schneller draus, dass man schauen kann. Und auf der anderen Seite, aber das auf eine Art und Weise machen, dass halt nicht man selber, ja, wie soll ich sagen, verbirgt und kaputt macht. Oder halt dann auch jetzt vom Charakterlichen her dann korrumpiert. Das ist für mich so im westlichen Denkansatz die Herausforderung, dass man dann halt dann gern einmal mit sich überlegt, mit Gedanken, wie geht das am besten an? Und in Indien ist es eigentlich eher so, die machen es eher so wie die Kinder, nach meinem Eindruck. Nicht groß drüber nachdenken, einfach machen. Und man sagt dann, dass viele Sachen, die man jetzt vom Kopf her denkt, ah, total kompliziert und kann ich ja nie. Einfach wenn's das tust, dann merkst du, das ist eigentlich nicht schwierig.
Ja.
Und das finde ich total faszinierend an der ganzen Sache. Der Kreis mit, was das mit spirituellen Fragen zu tun hat, obwohl es auf den ersten Blick weltliche Behandlung ist, in Anführungszeichen.
Ja. Das habe ich mit der Martina letztes Mal auch geredet, weil wir gesagt haben, ja, das ist auch einfach oft der Unterschied zu uns herüben. Wir reden lang drum herum oder so und drüben, es wird einfach einmal gemacht, einfach einmal da. Einfach einmal schauen, dass dem anderen besser geht und nicht vorher lang drum herum reden, sondern einfach einmal machen.
Und das, was praktisch, man merkt dann ja auch, also wenn man sich jetzt da nicht selber verkopft und jetzt dann da meint, man muss jetzt maximal viel körperlich da und rennen und sondern wenn's einfach ein kleines bisschen locker lässt, dann merkst du auch, was bei einem selber passiert. Wenn man dann einfach mit Dingen, wo man denkt, ja, da habe ich eigentlich noch gar nicht drüber nachgedacht oder da bin ich noch nie dazu gekommen. Ja, komisch. Also was man selber gar nicht versteht, wie das eigentlich sein kann, dass das im Alltag alles so hinterbefällt. Und ich glaube, das ist so ein bisschen wie wenn in der Zeitung irgendeine Zeichnung drin ist ohne Worte und jeder weiß, was damit gemeint ist. Also so ungefähr, das gibt es halt situativ auch. Und das ist ganz ganz interessant, das selber mitzukriegen. Nicht nur zu wissen, sondern selber an sich selber beobachten zu können. Und dass man dann sagt, ja gut, das möchte ich mir eigentlich mitnehmen. Das soll eigentlich bleiben.
Mhm. Voll schön. Ja, super. Vielen Dank, Walter, für das Gespräch. Danke, dass du die Zeit genommen hast.
Ja, danke schön, dass du die Gelegenheit gegeben hast. War immer wieder schön.
Ja, schon voll. Und euch auch danke, dass ihr dabei gewesen seid, dass ihr euch die Folge wieder angehört habt. Wie immer, alle Informationen, alle Kontaktdaten stehen unten in der Box. Wenn es irgendwelche Fragen gibt, bitte meldet euch sehr gerne. Abonniert auch sehr gerne unseren Podcast. Alle zwei Wochen kommt eine neue Folge raus. Ihr könnt auf die Glocke drücken. Dann kriegt sogar eine Erinnerung, dass eine neue Folge kommt und es verpasst keine Folge. Dann darf man euch noch einen schönen Tag wünschen und bis zum nächsten Mal. Pfiat euch!
Pfiat euch!